Henne cool gesehen. Hey, heute ein neues zusammengewürfeltes Worship-Team, habt ihr es gemerkt? Hey. Und die haben Gas gegeben. Wirklich, mit Üben. Und heute Morgen um 7:30 sind die schon da gewesen. Hey. So cool. Es ist wirklich inspirierend, das zu sehen, wie ihr habt. Ja, dann gibt es Zeug gelegt. Und auch andere, oder heute Morgen, das ist immer wieder, da sieht man zum Beispiel die Froburg-Teams, die sieht man am Morgen schon rumwuseln oder am Schluss, aber wenn alle schon verschwunden sind, dann sind die da noch am Aufräumen und am Wischen und am, oder jetzt mit dem Weihnachtstheater da, wie viel das da immer dran sind und es wegmachen. Und es ist einfach henne cool, das zu sehen. Und ich glaube, es ist wirklich, das ist so, wir machen ja das nicht einfach nur füreinander. Schon, meine, wir wollen ja einander auch dienen, aber das soll wirklich Gott zur Ehre sein, was wir machen, oder? Und wo wir uns Mühe geben, wo wir Zeit und Energie investieren. Gott zur Ehre, he? Gott zur Ehre und uns einander zum Segen. Und das ist echt cool, ich glaube, das ist Gottes Plan, das ist gut. Wir gehen heute ein bisschen in die Weihnachtsgeschichte rein. Wir probieren jedes Jahr wieder, uns und euch so ein bisschen auf Weihnacht einzustellen. Und dann ist es immer auch wieder ein bisschen Thema, so die Weihnachten aus dem so ein bisschen rosaroten Supermarkt-Krippenfiguren. Bild ein bisschen rauszunehmen, oder? Und zu fragen, wie war es denn echt wirklich gewesen? Also nichts gegen Krippenfiguren. Wir haben ja auch daheim Krippenfiguren und das ist schön und so. Es hat, glaube ich, sogar seine Berechtigung, dass wir auch so ein kleines romantisches Bild von Weihnachten haben. So ein bisschen Himmel auf Erde, oder? Eben ein bisschen rosarot, heile Welt. Himmel auf Erde ist ja gut. Das ist ja das, was wir uns danach sehen, oder? Das ist das, was wir uns wünschen und das ist das, was uns auch die Bibel verspricht, dass das wird kommen. Und wir spüren das irgendwie schon. Wegen dem haben wir ja das. Wegen dem zieht uns das irgendwann Ort. Wir haben das vor 14 Tagen zusammen angeschaut. Die Spannung zwischen 1. Mose 1 und Offenbarung 22, wo das Bild gemalt wird, oder? Es wird einmal wird es kein Leid mehr geben, keine Krankheit, keine Tränen mehr. Das ist das, was wir, eben, der Himmel, wo wir uns sehnen danach. Aber heute stehen wir noch in dieser Spannung drin, was manchmal noch andere Realitäten hat und was nicht einfach ist. Genau. Und ja. So in der Adventszeit, oder? Wir warten darauf, was noch wird kommen, wenn Jesus zurückkommt. Also Adventszeit nicht nur im Dezember, sondern eigentlich überhaupt. Gut. Also, rosarote Krippenfiguren, Romantik ist gut. Aber um Gottes Ideen und sein Wesen zu verstehen, ist es hilfreich, wenn wir probieren, tiefer zu graben und mal so ein bisschen hinter die beleuchtete Jesus-King und schön arrangierte Stelle hinterher zu schauen und eben die Frage stellen, wie ist es denn wirklich echt gewesen? Und heute wollen wir das probieren, dort ein bisschen dahinter zu schauen mit drei Fragen. Erstens, wieso die Stadt? Wieso Bethlehem? Zweitens, wieso die Eltern? Wieso Maria und Josef? Und dritte Frage, wieso die Zeit? Und wir starten mit einem Bibeltext, der Klassiker in der Weihnachtsgeschichte, Lukas 2, ab dem Vers 1 bis zum Vers 7. Dort heißt es: Zu jener Zeit ordnete der römische Kaiser Augustus an, dass alle Bewohner des römischen Reiches behördlich erfasst werden sollen. Diese Erhebung geschah zum ersten Mal, und zwar als Quirinius Statthalter von Syrien war. Jetzt sehe ich hier, ich habe, glaube ich, hier ein bisschen andere Dings reinkopiert. Fällt mir jetzt gerade auf. Alle Menschen kehrten in ihre Heimatstadt zurück, um sich für die Zählung eintragen zu lassen. Weil Josef ein Nachkomme Davids war, musste er nach Bethlehem in Judäa, in die Stadt Davids, reisen. Von Nazareth in Galiläa aus machte er sich auf den Weg und nahm seine Verlobte Maria mit, die hochschwanger war. Als sie in Bethlehem waren, kam die Zeit der Geburt heran. Maria gebar ihr erstes Kind, einen Sohn. Sie wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, weil es im Gasthaus keinen Platz für sie gab. Genau. Wieso jetzt Bethlehem? Wieso die Stadt? Bethlehem heisst so viel wie Haus des Brotes. Und das heisst einfach, weil das eine fruchtbare Gegend war dort. Aber sonst war Bethlehem nicht wirklich so der Nabu der Welt gewesen, oder? Also für so einen wirklich grossen Herrscher, der wäre es irgendwie eher dran gewesen, eben Jerusalem, Kairo, Athen, Rom, das sind dann so die Weltstädte gewesen, dort auf die Welt zu kommen. Es ist ein bisschen so, wie wenn ich dich würde fragen, kennst du Meeresschwand? Wer kennt Meeresschwand? Ja, das gibt es ja nicht. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Echt, jetzt nicht kennen, Meeresschwand. Und wer weiß noch, wo Meeresschwand ist? Ah, das ist schon ein bisschen dünner. Genau. Es kommt eine bekannte Schweizer Persönlichkeit kommt vom Meeresschwand. Wer weiß, wer das ist? Ja, das gibt es ja nicht, oder? Ja, doch schon. Wer ist das? Jetzt Doris, genau, unsere Bundespräsidentin kommt vom Meeresschwand. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, Meeresschwand, ich weiss, klebt das irgendwann im Aargau. Aber ich meine, wer kommt schon vom Meeresschwand, oder? Also, Und ein bisschen so war es eigentlich mit Bethlehem auch gewesen. Es hat ein paar gehabt, so ein paar Ausnahmen, wo ich wusste, wo das Bethlehem... Nein, Bethlehem ist schon bekannt gewesen halt von dem her, dass der David dort ist geboren. Aber sonst ist das eigentlich Bethlehem, ja. Bethlehem ist einfach ein Örtchen gewesen, ein gewöhnlicher Ort. Interessant finde ich, dass wenn du heute nach Bethlehem gehst, wir waren vor knapp 20 Jahren dort, dann ist das immer noch ein bisschen so. Du hast nicht das Gefühl, du seist jetzt hier an einem weiss nicht was für einen Ort. So, das ist relativ gewöhnlich. Noch die Geburtskirche, die dort steht, oder? An Weihnachten dort geht es ab, oder? Das ist klar. Aber sonst... Das ist relativ rustikal, außen und innen. Gerade auf dieser Seite vom Platz steht eine Moschee mit Minarett und alles drum und dran. Und alles ist, das scheint irgendwie nicht wie in manchem anderen Ort auch. Und wenn du jetzt das vergleichst mit Mekka, wo der Mohammed ist geboren, oder Lumbini, wo der Buddha ist geboren, dort sind riesige Berge und Heiligtümer und so. Und es ist ja nicht so, dass die Christen nicht hätten so prunkvolle Kirchen gebaut, oder? Aber es ist wirklich sagen, es ist erstaunlich. Also jetzt irgendwie die St. Ursen-Kathedrale ging doch eher so als Geburtskirche durch als die Geburtskirche dort. Das ist so, es ist alles relativ gewöhnlich und normal. Und so ist Bethlehem an und für sich ein normaler Ort gewesen. Wieso wählt Gott den einfach gewöhnlichen Ort für die Geburt von seinem Sohn aus? Weißt du, was mir auffällt? Gott macht das etwa noch. So, wenn du die Bibel durchlesest. Wenn du einen Blick ins Alte Testament wirfst zum Beispiel, dann begegnen wir immer wieder Leute, die zum Beispiel kleiner, einfacher, jünger sind als andere. Leute, die irgendwie sich aufgegeben haben oder sie aufgegeben worden von anderen. Gott nimmt immer wieder mal Menschen, die sie sich selber und auch ihr Umfeld ihnen etwas gar nicht zugetraut hätten. Allen anderen, aber denen doch nicht. Und er nimmt die und gibt ihnen Einfluss, gibt ihnen Macht. Ich meine, David war der Kleinste, der Gideon war ein Angsthase und auch noch aus der kleinsten Sippe gekommen, oder? Der Ruth war eine Ausländerin und. Es gibt diverse Beispiele so. Oder nehmen wir einfach mal das hebräische Volk überhaupt. 5. Mose 7, Vers 7 heisst etwas Interessantes. Der Herr hat euch nicht erwählt und hält an euch fest, weil ihr grösser oder bedeutender wärt als die anderen Völker. Ihr seid sogar das unbedeutendste Volk oder unbedeutendste aller Völker. Andere Übersetzungen übersetzen das mit das Geringere oder das Kleinste. Also so quasi das irrelevanteste Volk überhaupt. Und Gott nimmt das Kleine, das Unbedeutende und sagt, ich werde dem Einfluss geben. Ich werde, gerade weil sie es nicht selber können, nicht selber Kraft, nicht selber die Macht haben, genau wegen dem. Jeder soll sehen, das ist nicht einfach von ihnen. Da bin ich hinten dran. Und ich sehe hier einen Trend. Hat nicht jeder von uns auch so seine Bereiche, wo wir sagen, ja, ich komme nur von diesem kleinen, unbedeutenden Ort her. Ich habe nicht so eine gute Ausbildung oder ich habe die Fähigkeiten nicht oder ich habe dort irgendwie noch, ja, ich bin dort nicht unbedingt so der Hirsch. Und Gott sagt dazu, hey, weißt du was, das ist schon gut. Weißt du, ich nehme all die kleinen, die unbedeutenden Bereiche, all die Sachen in deinem Leben, ich nehme die und ich mache da etwas draus. Ich fand die interessant, der Vers, den Zara gebracht hat. Ich nehme das Schwache genau dort. Dort, was heisst, Gott ist in den Schwachen mächtig. Unlogisch, oder? Aber das ist etwas, was er immer wieder scheint zu machen. Nimmt das Schwache, nimmt das Kleine und dort raus macht er etwas, was aus dem Starken in diesem Sinn gar nicht möglich wäre. Vielleicht fragst du dich heute, ja, eben, bin ich dem überhaupt gewachsen? Mache ich das, was ich eigentlich dran bin? Mache ich das eigentlich gut? Bin ich, weiss doch nicht, gute Mutter? Bin ich denn ein bisschen Versager als Vater? Oder du hast so eine heilige Unruhe über eine Situation in dir, wo du denkst, dort sollte man etwas machen, dort sollte man etwas bewegen und Gott tippt dir auf die Schulter und sagt, hey, komm, du, mach du einen Unterschied. Und du sagst, ja, aber ich, wer bin ich schon? Was kann ich schon? Kommen die Zweifel, oder ich doch nicht? Ich sollte vorbildlicher sein, ich bin zu wenig gut ausgebildet. Oder was auch immer. Und wir fangen an, Entschuldigungen zu machen, schieben es auf die Seite. Aber die Wahrheit ist, die Wahrheit von Bethlehem ist, dass Gott das Kleine nimmt. Das, was vielleicht niemand hat, denkt genau von dort, kommt etwas. Und lässt etwas wachsen. Gibt Einfluss. Das ist der Grund, wieso Gott Bethlehem erwählt hat. Er wollte, dass alle sehen, dass etwas passiert, was nur er machen kann. Und das will er auch bei dir. Immer wieder in deinem Leben. Hab nicht das Gefühl, irgendeinem Ort, du bist zu klein, du bist zu schwach, du hast nichts zu geben. Da ist alles andere, wäre doch grösser oder ist besser. Gott funktioniert nicht so. Blaise Pascal hat den bekannten Spruch gesagt, es ist nicht auszudenken, was Gott aus all den Bruchstücken unseres Lebens machen kann, wenn wir sie ihm ganz überlassen. Nicht auszudenken, weil Gott macht genau solche Sachen. Zweite Frage, wieso ausgerechnet die Eltern, wieso Maria und Josef? Was ist so speziell an diesen zwei gesehen? Oder hat Gott einfach da fünf Lieber aufgeschossen oder gewürfelt oder aussortiert oder so gemacht? Was ist so, was spricht für die zwei? Wie genau, dass er die hat erwählt, das wissen wir ja nicht. Aber was spricht für die zwei, dass Gott hat gesagt, hey, euch zwei, das sind genau die ich brauche. vom Josef, da wissen wir ja nicht so viel, aber das Wenige, was wir lesen vom Josef, das gibt uns schon ein kleines Bild. Zum Beispiel wissen wir, dass er, was er von Beruf war. Einmal waren Leute, die Jesus erlebt haben, und dann sagen sie zueinander, hey, ist das nicht der Sohn vom Zimmermann? Also wissen wir schon, Josef, sein Beruf war Zimmermann gewesen, respektive das Wort dort, das Griechische, das heisst Hekton. Jetzt die neue evangelische Übersetzung tut das mit Bauhandwerker übersetzen. Ja, sie hatten nicht so Holzhäuser im alten Israel. Es ist da sicher auch noch viel Stein und Zeug und Sachen. Aber wie auch immer, es ist ein hart arbeitender, einfacher Mann gewesen. Keine besondere Ausbildung, nicht so wie die Handwerker, die heute quasi halb studiert sind und so. Nichts Spezielles. Der Josef war einer, der hat jeden Morgen sein Werkzeug genommen, umgeschnallt, ist mit seinem alten verrosteten Toyota Hilux auf die Baustelle gefahren, hat dazu Gölle gelassen, weil ich ein Bützer bin. Oder? Das war der Josef. Und ist gegangen bügeln, bauen, Reparaturarbeiten machen, eben ein Bützer. Die Bibel sagt uns aber auch etwas über seinen Charakter. Matthäus 19, Vers 19 heißt: Josef, ihr Verlobter, also Maria, ihr Verlobt, war ein aufrechter Mann. Und in diesen Worten, war ein aufrechter Mann, dort steckt das Bild von Josef drin, der gerecht und aufrecht gegenüber Gott war. Die Übersetzungen tun das noch wegen dem noch mit dem Wort fromm noch ergänzen. Dass er fromm und gerecht war. Er war aufrecht gegenüber Gott gewesen, und er war gerecht und aufrecht gegenüber Menschen gewesen. Und wir bekommen hier so ein Muster von seinem Charakter in Extremis, wo er vernimmt, dass seine Verlobte schwanger ist. Und ich meine, er hat gewusst, ich habe das nicht gesehen. Also, eins und eins zusammenzählen. Maria hat da irgendwie irgendetwas am Laufen gehabt, ich habe das nicht mitbekommen. Wie kann die nun? Oder? Jetzt ist es so, in unserem Rechtssystem hat Verlobung auch einen gewissen Stand. Also dort, je nachdem, kann eine Verlobung, die auseinandergerissen wird, kann auch schon rechtliche Konsequenzen haben, aber ganz auf kleinem Niveau. Oder? Im damaligen hebräischen Rechtssystem hat das ganz anders ausgesehen. Die Mishnah, die macht quasi sogar, zeichnet ein kleines Bild, dass Ehebruch während der Verlobungszeit, also Fremdgehen während der Verlobungszeit, ist eigentlich noch schlimmer, als nachdem du geheiratet bist. Für uns komisch, ist aber so. Also noch schlimmer eigentlich. Und was macht der Josef dort? Vom Josef heisst es, dass er sich, das heisst dort, in aller Stille hat er die Verlobung wollen lösen. Und zwar aus dem Grund, dass Maria nicht öffentlich bloßgestellt wird. Hätte er nicht müssen. Hätte jedes Recht gehabt, das Angst zu machen. Aber er hat das in aller Stille wollen lösen. Und ich weiß ja nicht, ob das ein Grund war, aber es ist sicher nicht nur einfach, weil Maria so gerne hatte. Ich weiß auch nicht, ob das eine arrangierte Ehe war oder so, das weiß man ja nicht genau. Vielleicht war Josef auch etwas älter. Aber ich glaube, das hat am Josef seinem Charakter entsprochen. Kein grosses Trari-Trara machen, niemand bloßzustellen. Ich glaube, das war wie ein Charakterzug von ihm, dass er so gehandelt hat. Trotzdem, dass er gedacht hat, hey, Maria, die ist fremdgegangen. Sie hat mich hintergangen. Trotzdem, dass er enttäuscht war, dass er verletzt war. Trotzdem, dass er im Recht war. Trotzdem reagiert er so zurückhaltend. Ich glaube, die Welt braucht mehr so rechtschaffene Männer, solche, die ihr Leben gerecht und aufrecht gegenüber Gott und gegenüber Menschen leben. Männer, die nicht einfach ihr Recht um jeden Preis einfordern und durchdrücken, egal wen das ringsum verletzt und kaputt macht. Es steht nicht viel über Josef in der Bibel. Aber ich weiss nicht, wie es dir geht. Der Mann, der macht mehr Eindruck. Und ich weiss nicht, wie es euch geht, Mann. Aber ich denke, ich möchte ein bisschen mehr sein wie der Josef. Mit dem kleinen Bitz, der dort drinnen steht, macht er mir doch sehr Eindruck. Schlussendlich redet Gott durch einen Engel zum Josef, sagt ihm, lass, die ganze Geschichte ist nicht ganz so, wie du gedacht hast. Du wirst der irdische Vater für meinen Sohn. Und der Josef nimmt auch diese Challenge an. Der gleiche Engel war bei Maria und hat sie eingeweiht in seinen Plan. Und was wissen wir von ihr? Die Maria, wir wissen, dass jüdische Mädchen dann so im Alter von 15, 16 sind die verheiratet gewesen. Also das wäre so da unsere vordere Reihe, so, das wäre unsere Marias, oder? Wir vorhin so, hey gesehen auch. Und wir, auch dort, meine, wir wissen nicht genau den Hintergrund von ihr und so, sie ist quasi noch ein Teenager, wo Gott ihr sagt, lass, das ist mein Plan, das ist deine Rolle da drinnen. Und ihre Reaktion sagt auch viel über diese junge Frau aus. Lukas 1, Vers 38. Dort sagt Maria über das aber, ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Und vielleicht bekommst du jetzt langsam so ein kleines Bild, wieso Gott die zwei ausgewählt hat. Wir haben hier einen rechtschaffenen Mann, wir haben hier eine dienende Frau, wir haben hier zwei, die tiefstes Vertrauen in den Gott haben und dem hergegeben sind. Auch gerade wenn sie gewusst haben, jetzt wird es aber richtig kompliziert, oder? Weil die zwei mit dem Ja zum Plan von Gott, sie sind nicht so in ein romantisches Weihnachtsabenteuer reingestartet, oder? Sie haben gewusst, jetzt können sie Stau und Lichtli und Engel und Zeug und Sachen, oder? Jetzt wird es aber ganz cool. Nein, jetzt wird es richtig kompliziert. Ihre Realität hat so ausgesehen, dass sie gewusst, aber jetzt werden wir ein lebender, wandelnder, schnaufender Skandal sein, oder? Für die Leute rings um uns herum. Denen kannst du lang sagen, der Heilige Geist, oder? Ich frage mich sogar, ob später, 33 Jahre später, wo Jesus ist gestorben, ob es dann nicht etwa ein paar fromme Leute ringsum gehabt, wo er noch gesagt hat, hey, siehst du, das ist jetzt die Strafe. Jetzt hat Gott, oder? Wir wissen es nicht, oder? Aber wir können es irgendwie noch vorstellen, dass das hat gegeben. So hat die Realität von Josef und Maria ausgesehen. Und doch haben sie gesagt, hey, mach du Gott, was du für richtig findest. Zwei Menschen, die nicht versuchen, das Beste für sich rauszuholen, nicht versuchen, den Menschen ringsum zu gefallen, sondern die sich ganz Gottes Plan einfach ausliefern. Ist da irgendjemand ein Plan, ein Auftrag, den Gott dir in letzter Zeit hat gegeben und hat offenbart? Und wenn er dich fragt, hey, willst du mir vertrauen? Wirst du mir vertrauen? Auch wenn es kompliziert wird. Gibst du dich mir wirklich her? Willst du einen Teil vom grossen Ganzen werden, den ich im Griff habe, oder schiebst du das auf die Seite? Die Weihnachtsgeschichte handelt davon, einen mutigen Schritt vorzumachen, im Vertrauen, dass Gott weiss, was das macht. Wieso Bethlehem? Weil wir alle so einen Teil Bethlehem in uns tragen, oder? Und wir das Gefühl haben, ja, ich kann doch nicht, ich bin doch zu klein und ich kann überhaupt, wieso ausgerechnet mit dir, wieso durch dich? Aber Gott nimmt all die kleinen Sachen, die Zutaten in deinem Leben, wo wir denken, sie sind unbrauchbar, und macht etwas Grosses daraus. Wieso? Die Eltern, sie sind rechtschaffen, sie sind dienend gewesen. Und das ist das, was Gott erwartet, wenn er uns in seine Pläne einbeziehen will. Dritte Frage. Wieso die Zeit in der Menschheitsgeschichte? Kürzlich habe ich von einem Pastor gehört, der war in Jerusalem, an Klagemauer, und ist dort mit einem Rabbiner ins Gespräch gekommen. Er hat ihn mal angequatscht und er hat sich ein bisschen berichtet, und irgendwann fragt mich der Rabbiner: Ja, was bist du eigentlich du von Beruf? Und dann hat er gesagt: Ja, ich lehre auch die Heilige Schrift, oder? Einfach das Neue Testament auch noch. Und dann hat der Rabbiner gesagt: Aha, interessant. Hast du gewusst, wenn der Jesus wirklich der ist, wo du glaubst, dann wäre das noch relativ, dann wäre das relativ tief. Stell dir mal eine Frage: Wie lange war das hebräische Volk in der Sklaverei zu Ägypten gewesen? Und er hat gesagt: Ja, 430 Jahre. Er hat gesagt: Ja, ist genau, 430 Jahre. Wie lange ist es vom Abschluss vom Alten Testament bis zum Anfang vom Neuen Testament? Wie viel Zeit ist dort vergangen? Also von Maleachi bis Anfangs Neues Testament. Etwa 400 Jahre. Genau. Und dann hat der Rabbiner gefragt: Wie alt war Jesus, als er angefangen mit seinem öffentlichen Dienst? Der Pfarrer gesagt: Ja, 30 Jahre. Dann hat er gesagt: Okay, also du siehst, da war eine Sklaverei in Ägypten von meinem Volk. 430 Jahre. Bis Gott Mose erlaubt, sein Volk aus dieser Sklaverei rauszuführen. Und nachher haben wir nach Abschluss des Alten Testaments haben wir wieder 430 Jahre, bis wieder einer kommt und sagt: Ich bin da, um Menschen aus der Sklaverei vor Sünde rauszuführen. Und der Pfarrer hat gesagt: Bist du sicher, dass du nicht Christ bist? Das ist ihm noch nie so aufgefallen. Und interessant ist, man kann sagen, ja, das ist Zufall oder was auch immer, aber interessant ist es wegen dem, weil die Bibel sehr viel so Symbolik, Zahlen, Bilder hat und oft will Gott etwas mit dem sagen. Scheint also da interessanten Zusammenhang zu haben vom Alten und Neuen Testament hier. Ein weiterer Faktor ist, die Römer mit ihren Strassen und Verkehrswegen in dieser Zeit, die haben alles perfekt vorbereitet, dass das Evangelium in die Welt rausgehen konnte. Das wäre vorher nie so viel Ring und so viel Gut und in diesem Ausmaß und in dieser Geschwindigkeit möglich gewesen. Wieso also dieser Zeitpunkt scheint da irgendwie eine Verbindung zum Alten Testament zu sein, wo Gott sagt: Hey, was ich schon einmal gemacht habe, das werde ich wieder machen, einfach auf einer anderen Ebene, in einem ganz anderen Mass und für alle Menschen auf dieser Welt. Ich werde Menschen aus der Sklaverei vor Sünde befreien. Und weil die Botschaft zu gut ist, für sie so auf engem Raum hier ein bisschen zu Israel zu behalten, werde ich die auf der frisch gepflasterten Strasse von Rom werde ich die verbreiten in die ganze Welt raus. Es ist aber noch ein weiterer Punkt, wo ich es ein bisschen zum Nachdenken bringen darf. Das Volk von Maria und Josef ist ja in dieser Zeit, vorher hat es Menge Zeit gegeben, die viel idealer hat geschonnen. In dieser Zeit waren sie unter Fremdherrschaft gewesen. Wir haben im Text gelesen, dass die zwei wegen einer Volkszählung nach Bethlehem sind gereist. Die Volkszählung ist von den Römern durchgeführt worden. Und der römische Geschichtsschreiber vom 1. Jahrhundert beschreibt so, wie so eine Volkszählung oft ist vor sich gegangen. Da ist sehr, sehr viel Druck, da war viel Gewalt mit im Spiel. Es ist um Geld gegangen, um Steuereinnahmen. Und dort kennen wir Menschen ja meistens keinen Spass. Da sind Frauen und Kinder gezwungen worden, gegen ihre Männer und Väter auszusagen. Leute sind genötigt worden, Besitz anzugeben, der nicht mal existiert hat. Und wenn Leute sich dann gewehrt und der Aufstand ist angezettelt worden, dann ist der Gang blutig abgeschlagen worden. Ein Beispiel ist beispielsweise 6 Jahre vor der Geburt von Jesus gerade passiert. Ein Aufstand in Sepphoris, das ist ein Ort, ich würde jetzt mal sagen, vielleicht so Walliswil oder so, entfernt von hier. Und du siehst von Nazareth, siehst über auf Sepphoris. Und dort ist ein Aufstand passiert und die Römer haben dann runtergeschlagen, 200 Leute sind gekreuzigt worden dort. Und du hast die Kreuz, das hast du gesehen von Nazareth aus. Das kannst du dir vorstellen. Maria und Josef, die haben das Bild noch vor sich gehabt. Dort drinnen haben sie gelebt. Und ich frage mich, mit was für einem Gefühl, dass sie nach Bethlehem sind gereist, was das jetzt hier auf sie wird zukommen. Und was für Bilder, dass sie vielleicht vorbeikommen, wo sie dort hergereist sind. Angst, Druck, Ungewissheit. Was sind so die täglichen Begleiter gesehen für die zwei? Und die Weihnachtsgeschichte schaut, die erinnert uns daran, dass Gott auch in Umständen wirkt, wo alles andere als ideal sind. In dieser ganzen Katastrophe innen dort. Dort wird plötzlich Gutes geboren. Und irgendwie, die Weihnachtsgeschichte unterscheidet sich zum Teil doch sehr von unserer Erwartung an das Leben, oder? Da wollen wir doch, dass alles so schön sauber aufgeräumt ist. Ich meine, ich habe das ganz besonders. Ich habe gerne alles im Griff und alles schön und aufgeräumt. Haben wir das nicht? Die Erwartung an unser Leben. Aber die Weihnachtsgeschichte ist komplett nicht so. Die Weihnachtsgeschichte ist ein Kebepuff, eigentlich. Es geht da nichts aufgeräumt, ein Durcheinander. Umstände, wo alles andere als wirklich gut sind und parat für irgendwie, dass jetzt Gott dort reinwirken könnte. Die Geschichte ist so etwas von unordentlich. Aber genau in diesen Umständen wird jetzt Gutes geboren. Und ich glaube, einige von uns müssen das heute hören. Dass Gott nicht ideale Umstände braucht, für dass er dir begegnen kann, für dass etwas Gutes geboren werden kann. Sondern dass genau, dass sehr oft, wenn du die Bibel liest, sehr oft dort, wo alles andere ist als ideale Situation, dass Gott dort reinkommt und dort passiert plötzlich etwas, wo eben Gutes wird geboren und zwar viel besser, als das du denkst. Für Gott müssen die Sachen nicht perfekt sein. Ich frage mich, ob Maria und Josef mitten in diesen Ereignissen, manchmal die Verse aus Micha 5 durch den Kopf sind gegangen. Dort heisst es, Micha 5, Vers 1, du Bethlehem, Ephrata, bist zwar zu klein, um unter die großen Städte Judas gerechnet zu werden. Dennoch wird aus dir einer kommen, der über Israel herrschen soll. Seine Herkunft reicht in ferne Vergangenheit zurück, ja bis in die Urzeit. Er wird sich als Hirte um deine Herde kümmern und wird sie in der Kraft des Herrn und in der Hoheit des Namens seines Gottes weiden. Zu dieser Zeit wird sein Volk sicher wohnen und er wird von allen Völkern der Erde hoch geehrt werden. Und er wird der Friede sein. Ich denke, sie haben ein bisschen geahnt, dass das Kind in dieser Krippe der Herrscher wird sein, der Hirt wird sein, womit sie den widrigen Umständen fähig ist, Frieden zu bringen. Was das Kleine nimmt und anfängt und lässt bedeutend werden. So. Gibt es einen Bereich in deinem Leben, wo so dein Bethlehem ist? Wo du das Gefühl hast, ja, ich kann das doch nicht. Ich bin zu klein, ich bin zu dumm, ich bin zu dick, ich bin zu dünn, ich bin zu alt, ich bin zu jung, was auch immer. Ein Bereich, wo Gott sagt, hey, traust du mir das zu, dass ich etwas machen kann, was du nicht machen kannst? Das muss nicht logisch sein, muss gar nicht für dich. Traust du mir das zu? Machst du einen Schritt, wo du weißt, dass er dran wäre? Oder vielleicht fordert dich Gott heute mit dem Vorbild von Josef und Maria raus. Und sagt dir Gott, hey, dort musst du wirklich auf dein Recht pochen. Meinst du wirklich, das ist das Richtige? Willst du nicht so wie der Josef? Kümmere dich nicht so darum, was andere von dir denken. Kümmere dich nicht so darum, was dein Vorteil könnte sein. Frag vielmehr, was will ich in dieser Situation, in diesem Moment? Was macht mir Freude? Was macht Gott Freude? Oder vielleicht erlaubst du anderen Menschen zu sehen, dass dein Leben nicht so schön und so aufgeräumt ist, wie du das gerne gegen aussen so darstellst. Und lass rein. Und vielleicht lässt du dich von Gott überraschen, dass er mit in dieser Unordnung und nicht idealen Umständen Gutes kann entstehen, weil du ihm alles hergibst und du ihm etwas zutraust. Wir werden jetzt noch eine Zeit vom Worship haben. Dann können wir doch führen. Dahinter werden Leute vom Ministry-Team sein, wenn du etwas hast, wo du dich gerne segnen willst, wo du gerne würdest für dich beten willst. Irgendeinem Ort, wo du vielleicht sagst, hey, ich sollte hier noch einen besonderen Segen haben, für Mut zu haben, einen Schritt zu gehen. Geh dahinter, lass dich segnen, geh für dich beten. Ja, und sonst lass einfach auf Gott, was das er dir zu sagen hat. Lass uns noch beten und nachher gehen wir noch in den Teil rein. Einfach Gott mit uns. Jesus, merci einfach, dass wir dürfen sehen an dieser Geschichte, die wir eigentlich so gut kennen. Ja, die ist komplizierter gewesen, als dass wir das heute so sehen. Und merci für die Ermutigung, einfach, die wir auch dort drinnen dürfen haben. Herr, es muss nicht gern alles perfekt sein und stimmen. Wir müssen nicht feig sein, besonders für etwas. Du bist der, der Kleines nimmt und braucht. Du bist der, der im riesen Ghetto plötzlich etwas Gutes entstehen lässt, was besser ist als alles, was wir uns hätten erwarten können. Herr, du bist der, der manchmal gegen unsere Logik handelt und wirkt. Und merci einfach, dass wir heute Morgen auch gerade dort aus der Ermutigung bekommen.